ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Deswegen ist die Meinungsfreiheit ganz entscheidend. So, und wenn der Inlandsdienst, der Verfassungsschutz, dazu instrumentalisiert wird, die Meinungsfreiheit zu bekämpfen, indem dann Menschen, die ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit und damit die tragende Säule unserer freiheitlichen Demokratie ausüben, ja, die werden bekämpft, muss ich sagen, dann wandelt sich der Verfassungsschutz eigentlich ins Gegenteil. Mhm. Er schützt nicht mehr die Verfassung, sondern er gefährdet die Verfassung.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Dr. Hans-Georg Maaßen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Sehr gerne, Herr Barucker.
Stellen Sie kurz vor, Sie sind Rechtsanwalt und waren von 1991 bis 2012 im Bundesministerium des Inneren tätig. Von 2012 bis 2018 waren Sie Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. 2002, auch bis 2018, waren Sie Lehrbeauftragter für öffentliches Recht an der Freien Universität Berlin. Außerdem waren Sie über 45 Jahre Mitglied der CDU bzw. der Jungen Union. Ich habe Sie eingeladen, weil mich das Thema Verfassungsschutz interessiert. Und gleichzeitig haben Sie vor kurzem in der Enquetekommission zum Thema Corona im Deutschen Bundestag eine Stellungnahme abgegeben und auch verfasst, also sowohl mündlich als auch schriftlich, die schriftliche ist umfangreicher, die ich doch sehr interessant fand. Das sind meine Hauptthemen für unser Gespräch. Und würde mal gerne beginnen mit etwas, was für Sie Basiswissen und Grundlage ist, für meine Zuschauer und Zuhörer vielleicht noch nicht, nämlich mit dem Thema Verfassungsschutz in Deutschland, mit der Frage, wozu braucht es einen Verfassungsschutz in Deutschland und was ist seine ursprüngliche Aufgabe?
Also Verfassungsschutz sollte der Inlandsnachrichtendienst Deutschlands sein. Nachrichtendienst heißt, er soll Informationen gewinnen zu Sicherheitsfragen für die Bundesregierung. Und Zielgruppen sind, wie bei einem Inlandsnachrichtendienst normalerweise, Terroristen, die man aufklären will, Spionage, Sabotage, Cyberangriffe. Das ist eigentlich das normale Portfolio eines Inlandsnachrichtendienstes. Der Verfassungsschutz ist ein geheimer Inlandsnachrichtendienst, weil er auch mit geheimen Methoden Informationen generiert, ist aber eigentlich kein Geheimdienst im eigentlichen Sinne, weil keine aktiven Maßnahmen geführt werden. Also aktive Maßnahmen, wie dass man ja als Quelle, ich sage mal als Zielperson jemanden gewinnt, der Parteiführer ist zum Beispiel. Das darf der nicht. Mhm. Also man darf nicht in bestimmte Strukturen reingehen und diese Strukturen selber leiten. Also insoweit ist es ein Nachrichtendienst, aber, und das ist die Besonderheit in Deutschland, und meines Wissens gibt es das nur noch in Österreich, dass er auch legalistische Gruppierungen wie Parteien beobachten und überwachen darf. Als ich das seinerzeit meinem britischen oder amerikanischen Kollegen gesagt habe, die schüttelten den Kopf, dass in einer freiheitlichen Demokratie ein Verfassungsschutz, der von einem politischen Beamten geleitet wird, der einem Minister einer Partei untersteht, die Konkurrenz ausspähen darf. Das gibt's in anderen Ländern nicht. In den USA hat das zum Rücktritt eines Präsidenten geführt, nämlich von Nixon, als seinerzeit beim Watergate-Skandal die gegnerische Partei ausgespäht wurde. Hier in Deutschland ist das heutzutage normal, kann man sagen, leider. Mhm.
Impliziert, aber Sie haben es auch genannt, wie wir jetzt auch beim Robert-Koch-Institut mehr wissen als vorher. Also eine Weisungsgebundenheit liegt vor und wir reden nicht von einer unabhängigen Behörde, die einfach sozusagen fernab von Politik handeln kann.
Also ich glaube, es gibt kaum eine Behörde, die weisungsabhängiger ist als der Verfassungsschutz. Mhm. Der Chef ist politischer Beamter und die Stellvertreter sind auch politische Beamter. Das gibt es sonst in keiner anderen Behörde. Es gibt einige Behörden, wo noch der Chef politischer Beamter ist, aber nicht die Stellvertreter. Mhm. Und politischer Beamter ist im Gesetz definiert. Das ist ein Beamter, der im Grunde genommen die Richtlinien und Weisungen der Regierungsführung umsetzt. Er muss genau auf dieser Linie sein. Wenn er nicht auf dieser Linie ist, da kann in einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Also zu glauben, es ist eine überparteilich unabhängige Behörde, das muss ich sagen, ist Unsinn. Jeder Landrat ist unabhängiger als der Verfassungsschutzpräsident. Mhm. Was das Robert-Koch-Institut angeht, der Chef ist meines Wissens zwar kein politischer Beamter, aber es ist natürlich eine Behörde im Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums. Man könnte auch sagen, Gesundheitsminister kann die Behörde auch auflösen und in sein eigenes Ministerium integrieren. Ja, es ist eine Organisationsentscheidung des Ministers, dass er diese Aufgaben nicht im Ministerium wahrnehmen lässt, sondern in einer gesonderten Behörde. Und ich war immer erstaunt, dass die Bürger glaubten, der Chef des Robert-Koch-Institutes, das war ein weisungsunabhängiger, nur der Wissenschaftlichkeit verpflichteter, ja, höherer Beamter. Nein, er ist weisungsabhängig. Und das ist keine unabhängige Forschungseinrichtung. Sowas nennt man Ressortforschung. Es ist also eine Forschung, die im Auftrag des Ministers für den Minister erledigt wird.
Und wir haben ja jetzt nun auch wirklich sozusagen ausreichend Belege dafür, dass genau das auch geschehen ist. Da kommen wir gleich drauf. Zum Verfassungsschutz habe ich mal die Neue Zürcher Zeitung befragt und die schreibt, der deutsche Verfassungsschutz passt nicht zu einer liberalen Demokratie, höchste Zeit, ihn abzuschaffen. Deutschland begreift seinen Inlandsgeheimdienst als demokratisches Frühwarnsystem, das weit vor jeder Straftat anschlägt. Damit geht die Bundesrepublik einen autoritären Sonderweg. Sie sollte ihn schleunigst beenden, will sie die Demokratie nicht weiter schwächen. Würden Sie zustimmen oder würden Sie dagegen halten? Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja und nein, im Großen und Ganzen würde ich dem zustimmen. Ich hatte mich seinerzeit als Präsident des Verfassungsschutzes dafür eingesetzt, dass der Verfassungsschutz ein normaler Inlandsdienst wird und damit endlich aufhört, oppositionellen Ausspähungen zu betreiben, also insbesondere Parteien zu beobachten. Zu meiner Zeit ist die Partei Die Linke nicht mehr beobachtet worden. Nicht, weil die Partei Die Linke plötzlich gemäßigt geworden ist, sondern weil wir sagen, das machen wir einfach nicht mehr. Es ist nicht die Aufgabe eines Inlandsdienstes. Nach meinem Weggang ist genau das Gegenteil gemacht worden. Der Verfassungsschutz hat richtig aufgedreht, auch mit den neuen Tatbestandsmerkmalen Delegitimierung des Staates und Verächtlichmachung, wo er im Grunde genommen als Kernaufgabe mittlerweile die oppositionellen Bearbeitung sieht. Was ich sage, darf ein Verfassungsschutz nicht und wird damit zu einer Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Sie sind ja, ich habe es auch verfolgt und auf Ihrer Webseite gelesen, Sie haben ja sozusagen das Novum, das ist jetzt mal wertfrei genannt, dass Sie von Ihrem ehemaligen, also als Sie noch Präsident waren, Nachrichtendienst selber als zum Beobachtungsobjekt wurden, wenn ich das richtig verfolgt habe. Mit welcher Begründung begann der Verfassungsschutz denn Sie zu beobachten?
Also das Ganze fing nahezu zeitgleich an mit der Bekanntgabe, dass ich eine eigene Partei gründen würde. Das haben Sie bei der Vorstellung, haben Sie es nicht erwähnt. Ich war nicht nur so über 40 Jahre Mitglied der CDU und der Jungen Union, sondern ich bin auch Mitgründer der Werteunion. Das war eine Vereinigung, die zunächst nur ein Verein von Mitgliedern der CDU und CSU war. Und dann haben wir entschieden, CDU und CSU sind nicht zu retten, ist ein toter Gaul, von dem man absteigen muss. Wir haben dann eine neue Partei gegründet als Werteunion. Nahezu zeitgleich wurde dann bekannt, dass Maaßen beobachtet wird, überwacht wird vom Verfassungsschutz. Also jetzt mittlerweile schon seit über 2 Jahren werde ich vom Verfassungsschutz überwacht. Als Verdachtsfall, so hieß es, im Phänomenbereich Rechtsextremismus, weil ich mich delegitimierend und verächtlich machend über die Regierung äußere und weil ich rechtsradikale oder rechtsextremistische Narrative bediene. Also ich habe eine Webseite, eine Kampagnenwebseite, die aktemaaßen.de, da kann man nachlesen, auf was für fantasiereiche Ideen der Verfassungsschutz oder meine ehemaligen Mitarbeiter kamen, um mir dann zu unterstellen, ich würde mich in einer verfassungswidrigen Art und Weise äußern.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt nach den konkreten Belegen für diese Einstufung fragen würde, finden Ihrer Meinung ist da nichts Evidentes?
Evident ist es nicht. Also man, wenn man die Schriftsätze liest, das empfehle ich jedem, dann merkt man, wie die Leute heutzutage da denken. Dass man könnte sagen, das ist Post aus dem Irrenhaus, was man da bekommt. Zum Beispiel hat man mir unterstellt, ich würde rechtsextremistische Narrative bedienen, als ich im Sommer 2024 in einem Interview, als Präsident Biden noch im Amt war, sagte, dass ich Zweifel habe, ob der Mann noch über die notwendigen geistigen Kräfte verfügt, sein Amt auszuüben. Und ich mir die Frage gestellt hat, wenn er es nicht mehr kann, wer entscheidet dann für ihn, wer zieht die Fäden? Und der Verfassungsschutz hat daraus abgeleitet, also Maaßen unterstellt, dass dieser Präsident von dunklen Mächten wie eine Marionette bedient wird und bedient hier also antisemitische und rechtsextremistische Narrative. Also so ist die Denke beim Verfassungsschutz. Oder ich hatte einmal in einem englischsprachigen Aufsatz den Ausdruck Globalisten verwendet Und da kam der Verfassungsschutz auf die kühne Idee zu sagen, Maaßen meint damit das Finanzjudentum und hat sich hiermit antisemitisch geäußert. Also in Ausdrücke wird etwas hineininterpretiert, was man gerne rausnehmen will. Die Zielrichtung des Verfassungsschutzes war klar, meine Parteigründung mit zu torpedieren, mir möglicherweise auch meine Altersversorgung zu nehmen, indem man mich dann aus dem Ruhestandsbeamtenverhältnis rauswirft. Und da musste dann Material zusammengetragen werden, mit Sicherheit von einer ganzen Gruppe von Mitarbeitern.
Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie dagegen aber vorgegangen, gegen diese Tätigkeit des Verfassungsschutzes?
Oder? Ja, das Verfahren läuft noch. Ich glaube, in einigen Wochen feiern wir das zweijährige Jubiläum, dass das Verfahren anhängig ist. Ich hoffe, dass bald endlich mal eine mündliche Verhandlung stattfindet.
Das passt gut zu einer Frage, die ist jetzt von 2021, das hatte ich auch mitverfolgt. 2021 wurde ein Gutachten vom Verfassungsschutz öffentlich gemacht. Das war, glaube ich, eigentlich für den internen Gebrauch nur gedacht. Es sollte damals nachweisen, dass die AfD rechtsextremistisch sei. Es gab doch ein größeres Medienaufkommen darüber. Ich habe selber das Gutachten gelesen und auch die sozusagen die Berichterstattung dazu. Und doch einige Leute, die jetzt keine AfD-Sympathisanten sind, hatten den Eindruck, das ist nicht substanziell, was da steht. Es hatte so ein bisschen so einen Stil, von dem, was Sie gerade berichten. Haben Sie das verfolgt? Haben Sie das Gutachten gelesen, diesen Bericht? Und wie haben Sie empfunden, was der Bundesverfassungsschutz da zusammengesammelt hat?
Also, ich habe das Gutachten nicht ganz gelesen. Ich kenne es auch nur aus der Medienberichterstattung, aber Sie müssen wissen, Sie sind wahrscheinlich nicht Jurist. Nee. Als Jurist lernt man relativ früh, dass es zwei Argumentationstechniken gibt. Die eine nennt man den Gutachtenstil und das andere Stil ist der Urteilsstil. Der Urteilsstil ist also Verkündung eines Tenors, also wird bestraft zu so und so vielen Jahren Haft. So, und dann kommt die Begründung, ja. Und beim Gutachtenstil, da sitzt man vor einem leeren Blatt Papier, hat die Fragestellung im Kopf und schreibt runter und wundert sich, was das Ergebnis ist, der langen Ausführung, der Argumentation. Also das eine ist, das Ergebnis kommt am Ende nach einer langen Untersuchung. Und das, der Urteilsstil ist, das Ergebnis steht fest und man muss es begründen. Und mein Eindruck bei der AfD, Beobachtung durch den Verfassungsschutz, hier wurde der Urteilsstil angewandt, dass eine klare Aussage getroffen ist, wir möchten, dass die AfD überwacht wird, wir möchten, dass notwendiges Material zusammengeschaufelt wird. Das ist dann auch gemacht worden. Und das erinnert mich auch an meine Zeit im Verfassungsschutz, als ich dann immer wieder angesprochen worden war, wollen wir nicht die AfD zum Prüffall machen oder sogar zum Verdachtsfall. Wissen Sie, das ist eben diese typische politische Herangehensweise, von Beamten etwas zu verlangen und die Beamten schlagen dann die Haken zusammen und sagen, okay, das machen wir, wir werden schon eine vernünftige, tragfähige Begründung dafür finden. Mhm. Aber das ist nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes, wenn die Politik etwas fordert, dann die Haken zusammenzuknallen und dann zu liefern. Das ist nicht die Aufgabe von Beamten.
Mhm. Ich höre daraus, das war meine nächste Frage, dass Sie wahrscheinlich auch kein Fan von Parteiverbotsverfahren gegen die AfD sind, wenn Sie ja sowieso der Meinung sind, dass Parteien erstmal gar nicht beobachtet gehören, richtig?
Das ist richtig. Also das ist einzigartig, Parteiverbotsverfahren, denke ich, in Deutschland, in der westlichen Welt. Wenn das in Russland stattfindet oder in anderen Staaten, die jedenfalls nicht zu den freiheitlichen Demokratien zählen, dann ist das nachvollziehbar, aber nicht in einem Staat wie unserem. Darum bin ich massiv dagegen, vor dem Hintergrund auch, dass die AfD mittlerweile bei 20% in Umfragen liegt, in einigen Ländern bei 40%. Da muss man sagen, muss man sich die Frage stellen, ob nicht die Parteien, die lautstark ein derartiges Verbot fordern, nicht eher die politischen Geisterfahrer sind. Und die normalen Menschen fahren jedenfalls in der richtigen Richtung und die in der falschen Richtung. Mhm. Ansonsten wäre es nicht so, dass eine Partei wie die SPD permanent in Umfragen abstürzt. Mhm. Wir sehen, dass die AfD zunimmt und das aus Gründen. Herr Merz macht eine fatale Politik mit der SPD. Anstatt die Politik zu ändern, ist wohl die Bereitschaft da, dann den Unmut abzuwürgen, den Unmut der Wähler abzuwürgen, indem die Partei verboten werden soll, die letztendlich diesen Unmut dann ausspricht.
Also wenn man jetzt selber keine Sympathien mit irgendeiner Partei trägt und das nur systemisch beobachtet, ist es finde ich eindeutig besorgniserregend. Ich glaube, man kann sich da drin nur wohlfühlen, wenn man eine von diesen Parteien sympathisiert oder besser findet. Aber grundsätzlich, was mich dabei wundert, ist, mir scheint es doch so, als würde es nicht viele Bürger oder Bürgerinnen beunruhigen, wenn darüber gesprochen wird, die größte Oppositionspartei zu verbieten. Natürlich die Partei wählen, logischerweise schon. Aber im Mainstream, dass es so als systemisch auf Metaebene mal die Frage wirklich sozusagen diskutiert wird, was geschieht eigentlich, wenn wir so anfangen, dass dann so eine Partei verboten wird? Erleben Sie das als einen Gesprächsgegenstand im Mainstream, in der Öffentlichkeit oder eher nicht?
Also eher nicht. Also es gibt schon, und da wundere ich mich, dass es teilweise Linksintellektuelle sind, die zu meinem Bekanntenkreis gehören, die im Grunde genommen gar nichts mit der AfD am Hut haben, aber die dann im Grunde genommen zucken und sagen, das kann doch nicht sein. Ja, das sind einige wenige, würde ich sagen. Aber ich glaube, insgesamt der Mainstream hält es für völlig normal, dass man eine Partei, die zwischen in Teilen 20% oder 40% der Stimmen auf sich vereinigt, einfach verbietet und nennen das dann vielleicht auch noch eine freiheitliche Demokratie. Das ist dann aus meiner Sicht keine freiheitliche Demokratie, das ist auch kein Schutz der freiheitlichen Demokratie, sondern das ist der Schutz der etablierten Parteien vor einer Konkurrenz, wo dann hier ein Popanz aufgebaut wird, den eigentlich niemand mehr glaubt. Also wenn ich sehe, wie die Richterinnen jetzt zum Bundesverfassungsgericht gewählt wurden, und ich den Eindruck habe, das sind Richterinnen, die ohne weiteres ein AfD-Verbotsverfahren mittragen würden, wo man noch nicht mal eine Akte anlegen muss, dann ist eigentlich klar, dass dies ein politisches Verfahren ist, wo letztendlich auch nicht mehr entscheidend ist, was in der Akte steht, sondern das Entscheidende ist, dass der politische Wille der etablierten Parteien da ist, die Konkurrenz zu verbieten.
Ja, und hier ist ja auch immer die gleiche Gefahr oder das Framing möglich, weil ich mich oder weil sich jemand gegen das Verbotsverfahren ausspricht, wäre er AfD-Sympathisant, obwohl es manchen Leuten dabei geht, systemisch zu verstehen, was es ist. Es könnte ja dann auch auf andere Parteien auch angewandt werden, aber das Framing ist, glaube ich, so stark, dass das fast schwierig ist auszusprechen. Was ich dabei auch bemerkenswert finde, ist, es ist jetzt nicht schwierig weiterzudenken und sich zu überlegen, wenn ich die Partei jetzt in dem Fall die AfD so einstufe, dann stufe ich ja auch die Menschen, die sie wählen, alle kollektiv in diese Richtung. Also ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel und ich frage mich dann immer, was geht in den Köpfen vor, wenn auch die AfD-Wähler, die groß sind in MV, wie ist es für die, wenn die sozusagen von der eigenen Regierung eigentlich dann so mit eingestuft werden? Meine These dahinter, das interessiert mich Ihre Meinung, ist, ob es nicht sozusagen dann ebenso mehr zu einer Radikalisierung führt der Bürgerinnen und Bürger, wenn sie dann so auch noch behandelt werden, indem die Partei, die sie gerade sympathisieren, sozusagen verboten oder als rechtsextremistisch eingestuft wird. Also was sind die Folgen für die Bevölkerung, wenn sowas passiert?
Also ich kann mir vorstellen, dass sich bestimmte Gruppen dann radikalisieren. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, das größere Problem ist, dass viele Leute an dieser freiheitlichen Demokratie einfach einen Haken dran machen. Sagen, wir sind 1989 anders als Frau Merkel, ja, die in die Sauna gegangen ist und gut lebte bei einer Akademie der Wissenschaft, sind wir auf die Straße gegangen unter Lebensgefahr und großer Angst. Wir haben uns für unsere Freiheiten eingesetzt und müssen jetzt miterleben, dass uns hier die Freiheiten weggenommen wurden, wie bei Corona, weggenommen werden, dass hier unser Geld, unsere Ersparnisse durch Inflation, durch Steuern aufgezehrt werden und wir dürfen auch nicht mal dagegen protestieren. Sie sagen, ich bin oft in Thüringen unterwegs und in anderen östlichen Ländern, Sie sagen mir einfach, das ist nicht mehr freiheitliche Demokratie. Für so etwas sind wir nicht auf die Straße gegangen. Das kannten wir schon, nur hatte man damals keine Bananen gehabt. Aber wer weiß, wie lange wir hier noch Bananen haben werden.
Ich komme mal zum nächsten, was total dazu passt, mit Protesten. Sie waren kürzlich als Sachverständiger in der Corona-Enquete-Kommission, ich habe schon gesagt, und Sie sprechen dort, ich zitiere Sie mal, Sie sprachen von einem systemischen Multiorganversagen der Gewaltenteilung. Ich würde Sie gerne mal da ein bisschen reingehen, also die Analyse ist umfangreicher, aber beschreiben Sie doch mal, wie Sie auf die Diagnose kommen, dieses Multiorganversagens. Was sind die Bestandteile?
Nun, ich bin zu einem ganz spezifischen Thema eingeladen worden in die Enquete-Kommission. Enquete-Kommission, muss man wissen, ist kein Untersuchungsausschuss, sondern ist ein Ausschuss, der dem Bundestag Rat geben soll für die Zukunft. Aus Fehlern lernen, beziehungsweise neue Strategien aufzeigen und zu einem bestimmten Thema. Und das Thema zu dem ich vortragen sollte oder eine Stellungnahme erarbeiten sollte, war das Thema gewesen, Legislative und Exekutive im Verhältnis zueinander und Rolle der Opposition während der Corona-Zeit. Und ich bin, wie Sie sagten, zum plakativen Ergebnis gekommen, das war ein systemisches Multiorganversagen unserer freiheitlichen Demokratie, insbesondere der Gewaltenteilung. Damit wollte ich zum Ausdruck bringen, dass wir eigentlich eine Balance haben sollten zwischen Exekutiver und Legislativer. Die Exekutive ist natürlich in einer wesentlich günstigeren Position als die anderen Kräfte im Staat, als Legislative und Gerichtsbarkeit, weil sie erstens viel, viel Personal hat, weil sie Macht hat, dadurch, dass sie handeln kann, während die Judikative kann nur retrospektiv falsches Handeln korrigieren und das Parlament kann letztendlich nur allgemeine Gesetze machen. Mhm. Sie hat also einen großen Machtapparat und dazu hat sie einen großen Informationsvorsprung. Und diese Macht der Exekutive, das ist ein Hauptziel letztendlich unseres Grundgesetzes, die Macht der Exekutive zu einzudämmen, in vernünftige Bahnen zu leiten, dass sie nicht schädlich sind. Die Überschrift jedenfalls über dem Grundgesetz ist eigentlich die, der Mensch muss vorm Staat geschützt werden. Darum stehen die Grundrechte ganz am Anfang des Grundgesetzes. Menschenwürde ist unantastbar und alles andere fügt sich im Grunde genommen dran. Also die Exekutive muss eingehegt werden. Das ist da ein Hauptziel jedenfalls auch des Grundgesetzes. Und was ich bei Corona wahrgenommen habe, ist hier ein Systemversagen. Die Exekutive hat in großen Teilen den Bundestag und die Öffentlichkeit falsch unterrichtet, wenn der Bundestag überhaupt Entscheidungen getroffen hat, oft aufgrund einer falschen Informationslage. Und das ist dann durch die RKI-Files dann auch rausgekommen. Teilweise wissentlich und falsch unterrichtet, teilweise sind Sachen weggelassen worden. Das war das eine. Das zweite war, dass neue Gremien geschaffen worden sind oder weiterentwickelt worden sind, die am Bundestag vorbei Entscheidungen getroffen haben, aber auch exekutivische Gremien wie die Ministerpräsidentenkonferenz, die Gesundheitsministerkonferenz, die nicht demokratisch legitimiert sind. Es gibt keinerlei Regelung im Grundgesetz über eine Ministerpräsidentenkonferenz. Es waren Herrschaften, die sich mit Angela Merkel getroffen haben und sie waren sich alle einig, dass man wieder einen Lockdown verhängen sollte, dass man Maskenpflicht verhängen sollte. Und nach unserer Verfassungsordnung ist es so, dass wesentliche Entscheidungen, grundrechtsrelevante Entscheidungen für die Bevölkerung vom Parlament getroffen werden sollen und nicht von irgendeinem exekutivischen Gremium. So, Multiorganversagen, weil das Parlament hier nicht beteiligt worden ist, weil das Parlament auch teilweise darauf verzichtet hatte.
Freiwillig.
Freiwillig, ja. Es hat sich freiwillig entmannt. Mhm. Multiorganversagen aber auch, weil die Medien auch als eine Kontrollinstanz in unserem Staat. Die Medienfreiheit haben wir in Deutschland nicht, weil wir ja als unsere Verfassung die Medien gegenüber, ich sage mal, den Friseuren und Zahnärzten besonders privilegieren wollten, sondern weil die Medien eine wichtige Aufgabe in unserem Staat haben. Die haben die Rolle, nämlich auch die Exekutive zu kontrollieren. Und was haben sie gemacht? Die haben sich eher als Propagandisten der Bundesregierung und der Landesregierung dargestellt, hatten ein Helfersyndrom entwickelt. Man muss der Kanzlerin doch in dieser schweren Stunde helfen, darf ihr nicht in den Rücken fallen. Was sie gemacht haben, war, Kritiker niederzumachen, auszugrenzen oder bestenfalls ihnen überhaupt gar keinen Platz zu geben. Und zuletzt die Justiz, die eigentlich auch ein Kontrollmechanismus sein sollte, hat auch aus meiner Sicht versagt, weil nahezu sämtliche Entscheidungen der Bundesregierung, ich sage mal, wichtige, grundrechtsrelevante Entscheidungen durchgewunken wurden und das dann mit der Begründung, schließlich habe das Robert-Koch-Institut das ja gesagt und wenn Robert-Koch-Institut als wissenschaftliche Einrichtung, dann brauchen wir keine weiteren Sachverständigen anzuhören. Also eine derartige Denke ist mir jedenfalls als Juristen völlig fremd, wie sie da entwickelt worden ist. Dann brauchen wir eigentlich letztendlich überhaupt keine Verwaltungsgerichtsverfahren mehr. Mhm. Wenn die Verwaltungsrichter dann sagen, wofür brauchen wir noch eine Sachverständigenanhörung? Schließlich hat die Bundesregierung das gesagt und die Bundesregierung weiß ja nun am besten, was für uns gut ist. Mhm. Also deswegen zu dem Thema, zu dem ich mich geäußert habe, eben Balance zwischen Exekutive und Legislative, sah ich jedenfalls ein systemisches Multiorganversagen unserer freiheitlichen Demokratie.
Mhm. Da will ich auch noch tiefer reingehen. Was ich interessant fand, war, Sie haben es jetzt auch schon angerissen, Sie sprechen, glaube ich, in dem Text von einer faktischen Entmachtung des Parlaments, auch weil sie nicht informiert waren. Das heißt also, die RKI-Protokolle, die wir hier veröffentlicht haben, jedenfalls die ungesperrten in vollem Umfang, dieses Wissen, sozusagen die Regierung hatte Exklusivwissen, nämlich zum Beispiel die Expertise der Leute im Robert-Koch-Institut, und wiederum konnten aber alle anderen auf dieses Wissen nicht zugreifen. Und damit hat sie, sie sprechen in dem Text oft von Dominanz. Ja. Also damit ist dann diese Dominanz möglich, weil sie was wissen, was die anderen nicht wissen. Ist das so gemeint?
Ja, das ist so gemeint. Die Bundesregierung, dadurch, dass sie, ich sage mal, handelt, dass sie ganz vorne steht, sie gestaltet, ja, hat sie natürlich exklusives Wissen. Mhm. Und dieses exklusive Wissen muss sie mit dem Parlament teilen, wenn das Parlament Gesetze beschließt, wenn sie diese Information nicht gibt, meinetwegen Informationen über mögliche Nebenwirkungen, ja, stattdessen das Parlament belügt oder die Informationen klein hält, dann ist das eine Täuschung des Parlaments und dann wird das Parlament natürlich auf einer völlig falschen Tatsachengrundlage eine Entscheidung treffen. Das gleiche auch bei Gerichten. Wenn man dem Gericht gegenüber sagt, das ist ja nur ein ganz einfacher Pieks, so eine Impfung, hat ja überhaupt gar keine Nebenwirkungen. Beleg Testat des Robert-Koch-Instituts. Da wird das Gericht sagen, oh, wenn das Robert-Koch-Institut das sagt, mit der Unterschrift Professor Dr. Dingenskirchen, dann glauben wir das. Ich meine, das darf natürlich das ein Gericht normalerweise nicht glauben, weil, wie ich eingangs sagte, das Robert-Koch-Institut natürlich eine Behörde ist. Ja, es ist im Grunde genommen Klagegegner. Ja, auch wenn es einen Sachverständigengutachten beibringt. Sondern sie hätten einen unabhängigen Sachverständigen nehmen sollen. Da haben es die Gerichte sich zu leicht gemacht. Aber die Bundesregierung hat hier mit unvollständigen oder falschen Informationen die anderen Verfassungsorgane versorgt. Und deswegen sind dann auch falsche Entscheidungen getroffen worden.
Und hier ist ja nochmal besonders, dass das Robert-Koch-Institut, erstmal unabhängig von der Spitze, ja diese ganzen Maßnahmen, die da angeordnet wurden, in der Form gar nicht empfohlen haben. Also man könnte noch nicht mal sagen, das Robert-Koch-Institut hat gesagt, weil das Robert-Koch-Institut, die Fachleute waren gegen generelle Schulschließungen, gegen Masken für Laien, gegen generelle Testungen. Aber es gab sozusagen keinen Wissenstransfer, dass der Gesundheitsminister, wer auch immer, dem Parlament vorgelegt hat. Hier sind übrigens die Expertenmeinungen des Robert-Koch-Instituts. Das ist unsere Grundlage. Das wurde dem Parlament verwehrt.
Das wurde dem Parlament verwehrt, deswegen hat sich dann die Bundesregierung auch, ich sage mal, ihrer speziellen Experten auch bedient. Mhm. Ja, handverlesene Experten, bis hin eben auch zur Ethikkommission. Das ist natürlich ein cooler Trick, das muss man sagen. Mhm. Politiker genießen in unserer Demokratie leider kein besonderes Ansehen. Und zu Recht kein besonderes Ansehen, wenn es wirklich um Fachfragen geht, ja. Weil die Bürger sich sagen, naja, gut, derjenige, der jetzt Gesundheitsminister ist, war früher Sparkassenangestellter. Was will er mir über meine Gesundheit sagen? Jetzt bedienen sich die Politiker des Tricks, dass die Reputationsgehilfen nehmen. Reputationsgehilfen sind Leute, wie zum Beispiel ein Professor Doktor, ja, Universität sowieso. Und den stellen die dann vor die Kamera und dieser Professor Doktor erzählt den Leuten genau das, was der Sparkassenangestellte mit Ministerposten den Leuten sagen wollte. Mhm. Nur dann glauben die Leute, oh, das ist ja ein Professor, der wird schon wissen, was er sagt, begreifen aber nicht, dass er im Grunde genommen für diese Expertise nur bezahlt worden ist. Ich hatte das in meiner alten Funktion im Ministerium auch erlebt, als ich einen Professor engagieren wollte und mich der Professor gefragt hatte, Herr Maaßen, was wollen Sie haben? Meine Expertise oder meinen Namen? Das Zweite kostet mehr. Habe ich gesagt, ich nehme das Zweite.
Also ein bekanntes Vorgehen.
Ja, das ist ein bekanntes Vorgehen, ja, natürlich. Mhm. Also man nimmt Leute, die oder Institutionen, die eine gewisse Reputation haben, und damit vermittelt man dieser politischen Aussage, die man vermitteln will, natürlich eine ganz besondere Autorität. Mhm. Ja, wenn ein Minister einfach sagen würde, ich will hier einen Lockdown, dann wird, glaube ich, selbst das Milchmädchen M wird dann sagen, wieso denn? Was kann er mir sagen? Aber wenn er dann einen Herrn Professor schickt, ja, und dieser Herr Professor, vielleicht noch mit zwei anderen Professoren, die sagen dann im Brustton ihrer wissenschaftlichen Überzeugung, also der Lockdown ist notwendig, dann wird das Milchmädchen und Millionen andere in Deutschland, die werden sagen, okay, wenn die das sagen, dann wird das auch richtig sein. Mhm. Und hinterfragen es nicht. Und darum ist es auch aus meiner Perspektive so wichtig, der Politik Skepsis gegenüberzubringen. Nicht blind Vertrauen, Skepsis gegenüberbringen. Die Aussage von Frau von der Leyen vor Jahren, wir müssen denen doch vertrauen, ist völlig falsch. Ich vertraue Frau von der Leyen überhaupt nicht. Schon allein deshalb, weil ich sie nicht gewählt hätte. Nie hätte ich sie gewählt. Deswegen brauche ich ihr auch nicht zu vertrauen. Gesunde Skepsis als Staatsbürger ist notwendig gegenüber Politikern und ich sag mal ihren Reputationsgehilfen.
Mhm. Und da Sie Jurist sind, dachte ich, wir machen mal noch einen kurzen Halt bei der Justiz. Sie haben ja auch ein Kapitel sich der Justiz gewidmet in Ihrer Stellungnahme. Weil was Sie ja jetzt beschreiben, ist ja Folgendes. Es werden Maßnahmen angeordnet in irgendeiner Form. Grundrechte werden eingegrenzt, eingeschränkt, sind teilweise weg. Und dann gibt es Bürgerinnen und Bürger, die würden dann meinen, ja, also da werden Leute klagen und schlussendlich wird dann ein Gericht sich das angucken, weil wer würde sonst meine Grundrechte schützen, wenn sie jetzt irgendwie abgeräumt sind? Jetzt, das führen Sie ja auch gut aus, Sie haben es auch schon genannt, relevante große Entscheidungen wurden abgesegnet, höchstrichterlich. Wir haben ja sogar den Fall, dass in Osnabrück ein Richter sich die RKI-Protokolle mal durchgelesen hat und dann feststellte, oh, Fremdschutz durch die Impfung, das haben die RKI-Experten überhaupt nicht proklamiert, dass es das gibt. Weshalb man natürlich Leute, die ungeimpft sind, eigentlich nicht hätte freistellen dürfen oder ein Einrichtungsverbot, Betretungsverbot hätte ausstellen dürfen. Ging dann zurück nach Karlsruhe und Karlsruhe sollte sich eigentlich damit befassen, kann es sein, dass es doch verfassungswidrig ist? Was zu der Ansicht kamen sie dann aber nicht. Also, wie blicken Sie nochmal auf die Justiz und können Sie verstehen, Leute verstehen, die vor allen Dingen kritisch waren, dass die jetzt gar nicht mehr wissen, wer würde eigentlich ihre Grundrechte schützen im Ausnahmezustand sozusagen?
Also ich habe insgesamt gegenüber unserem Staat und auch in besonders gegenüber der Justiz grundsätzlich ein sehr positives Verhältnis. Ich bin ja auch Jurist. Mhm. Aber man muss eins feststellen, leider, die Justiz ist Teil unserer Gesellschaft. Sie schwebt nicht über allem und sie ist Teil unserer Gesellschaft. Und wenn wir in unserer Gesellschaft insgesamt, ich sag mal, eine Erosion feststellen von Werten, Niedergang feststellen von Kultur, dann ist die Justiz nicht ausgenommen. Und Professor Papier, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sprach schon von einer Erosion des Rechtsstaats. Er hat recht, es betrifft aber nicht nur die Exekutive, dass die Exekutive sich in Teilen nicht mehr an das Recht hält, sondern sagt, also wir machen, was wir wollen und wenn es den Bürgern nicht passt, sollen sie klagen. Ja, mhm. Auch die Exekutive ist an Recht und Gesetz gebunden. Aber ich nehme diese Erosion leider auch bei uns in der Justiz wahr. Auch in Teilen liegt es aus meiner Sicht an der Ausbildung. Aber zu einem Teil, muss ich sagen, liegt es letztendlich auch an einer Mentalität, die sich in der Justiz entwickelt hat. Gerade, ich sage mal, man kann sagen, in einer politisierten Justiz. Und das haben wir jetzt bei Corona erlebt, das erleben wir beim Thema Meinungsfreiheit, beim Thema Klima erleben wir das, wo ich mir bis heute nicht ganz sicher bin, was das alles für Elemente sind, die dazu geführt haben, dass wir eine solche politisierte Justiz haben. Ob es zu viele junge Richter sind, die dann Karriere gemacht haben, und die jedenfalls eine ideologische Prägung mitbringen und sich sagen, das Recht muss den ideologischen Zielen letztendlich dienen und nicht umgekehrt. Es kann aber auch sein, dass es in der Justiz, gerade dann in der Corona-Zeit, einen unglaublichen Druck auf die Richterschaft gab und auch Richter unter einer Art Helfersyndrom gelitten haben, dass die sich sagen, okay, wir können jetzt nicht, wo es hier um Leben und Tod geht, ja, ist ja so dargestellt worden von der Regierung. Leben und Tod, wenn wir das jetzt hier nicht machen, dann sterben hier Millionen, ja. Dann können wir als Justiz uns hier nicht zurückhalten und hier, ich sag mal, Korinthen zählen, sondern hier müssen wir die Regierung unterstützen. Mag sein, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Ich habe jedenfalls, wenn ich so manche Urteile aus der Zeit lese, schon den Eindruck, dass das vielleicht relevant gewesen war.
Mhm. Jetzt sind ja die Grundrechte und die Verfassung nicht dafür da, wie ich glaube, also wie es jemand mal gesagt hat, es kam nicht von mir, nur bei schönem Wetter zu funktionieren, sondern eben auch in einem solchen Notsituation vielleicht. Und dann gibt's ja auch diesen Satz, Macht hat der über den Ausnahmezustand herrscht oder den bestimmen kann.
Und Karl Schmidt.
Was vielleicht hier als Fazit, also den Eindruck, den ich und andere auch gewinnen können, ist, solange dann die Exekutive in der Lage ist, einen Ausnahmezustand ja erstmal nur zu deklarieren, im Fall Corona musste sie ihn nicht wirklich beweisen können oder konnte sie auch nicht, kann sie über all das, was da sozusagen eigentlich vor uns liegt, was irgendwie Sicherheit, Recht geben sollte, also wegräumen, zur Beiseite räumen. Und das ist schon was ich denke, was viele Leute als Fazit mitnehmen aus einer Zeit. mit dem Wissen, dass wieder irgendein Notstand kommen könnte und nicht klar ist, ob dann andere Urteile gesprochen werden würden oder andere Abläufe stattfinden. Könnten Sie das teilen, diese Bedenken?
Kann ich teilen. Also die Grundrechte sind Abwehrrechte. Mhm. Ja. Freiheit ist im Grunde genommen das oberste Prinzip unserer Verfassung. Es ist auch insoweit kein Selbstzweck, sondern dieses Freiheitsgrundrecht soll dazu dienen, dass der Zuständigkeitsbereich, der Machtbereich des Staates eingeengt wird. Nie wieder ein nationalsozialistisches Regime, nie wieder ein kommunistisches System. Deswegen Grundrechte ganz vorne. Die Freiheit ist das zentrale Grundrecht dort. Und das kann nur gewährleistet werden, wenn, wie ich sagte, die Exekutive eingehegt wird, was nicht geschehen ist. So, und deswegen konnte die Exekutive ganz wesentliche Grundrechtseingriffe vornehmen. Mhm. So, nun hat man aus dieser Zeit gar nicht gelernt. Das ist, glaube ich, Ihr Punkt. Eine Pandemie kann möglicherweise wieder auftreten oder irgendeine andere Krise. Und wie Sie auch sagten, gerade in einer Krise sind diese Abwehrrechte, sind die Grundrechte ganz entscheidend. Also die Grundrechte, die hat man, die spürt man aber nicht, wenn wir eine Schönwetterdemokratie haben. Das ist so ähnlich wie bei der Gesundheit, ne? Wenn wir gesund sind, dann spürt man eigentlich nicht, dass man gesund ist, ja. Sondern erst, man weiß die Gesundheit zu schätzen in der Krise, wenn man krank ist. So. Und das Freiheitsrecht lernt man auch erst zu schätzen in der Krise. So. Und gerade in der Krise, müssen die Freiheitsrechte eingehalten werden. Es kann natürlich sein, dass in einer Krise, die Freiheitsrechte, es bestimmte Einschränkungen gibt, ja. Das kann durchaus sein. Aber es muss, jede Einschränkung muss gerechtfertigt werden. Muss gerechtfertigt werden. Und wenn nicht, dann muss es entschuldbar sein, dass der Staat so gehandelt hat. Aber in der Corona-Krise, muss ich sagen, ist alles abgeräumt worden. Keine Verhältnismäßigkeitsprüfung, keine Rechtfertigungsgründe, die da waren. Es ist einfach gemacht worden, was die Politik wollte. Und das Schlimme ist, das erlebte ich ja in dieser Sitzung der Enquete-Kommission. Ich empfand mich als der einzige Sachverständige, der gesagt hat, wenn man die Zukunft gestalten will, muss man nach hinten schauen, um aus den Fehlern zu lernen. Und das war aus meiner Sicht Multiorganversagen, während die anderen Sachverständigen sagten, Schwamm drüber, ja, wir schauen nur noch nach vorne, was bringt es, nach hinten zu schauen. Und da bin ich einer ganz anderen Auffassung. Die Corona-Krise von damals muss aufgearbeitet werden. Sie muss politisch aufgearbeitet werden, aber auch justiziell aufgearbeitet werden.
Wie das gehen könnte, das würde ich Sie unbedingt noch fragen. Ich habe noch eine Sache zum Verfassungsschutz, die mich doch noch interessiert, die Sie ganz sicher mitverfolgt haben. Sie schreiben auch darüber natürlich. Im Frühjahr 2021 gab es diese Einführung eines neuen Phänomenbereichs. Sie verweisen auch darauf, der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates. Das habe ich natürlich mitverfolgt. Sie schreiben selber auch in der Stellungnahme, der Verfassungsschutz darf nicht weiter missbraucht werden, um Kritiker der Regierungspolitik als Delegitimierer oder Verächtlichmacher politisch zu verfolgen. Als das geschehen ist, da ging es ja vor allem darum, dass wir plötzlich Demos hatten und Menschen auf der Straße waren und sagten, wir wollen das nicht. Als diese Einführung kam, was haben Sie da gedacht?
Ich hatte mich damals schon geäußert, dass das rechtswidrig ist, dass das verfassungswidrig ist, wenn nicht sogar verfassungsfeindlich ist. Denn die Meinungsfreiheit ist die tragende Säule einer freiheitlichen Demokratie. Meinungsfreiheit ist nicht irgendein Grundrecht. Also ohne Meinungsfreiheit gibt es keinen Pluralismus. Ohne Pluralismus gibt es keine Kontrolle der Exekutive. Wenn man nur noch die Meinungen sagen darf, die Herrschenden hören wollen, dann haben wir gerade das, was ich auch vorhin schon als Multiorganversagen beschrieben hatte, nämlich die Exekutive wird ja gar nicht mehr kontrolliert, weil sie im Grunde genommen nur noch das hört, was sie eigentlich hören will. Deswegen ist die Meinungsfreiheit ganz entscheidend. So, und wenn der Inlandsdienst, der Verfassungsschutz dazu instrumentalisiert wird, die Meinungsfreiheit zu bekämpfen, indem dann Menschen, die ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit und damit die tragende Säule unserer freiheitlichen Demokratie ausüben, ja, die werden bekämpft, muss ich sagen, dann wandelt sich der Verfassungsschutz eigentlich ins Gegenteil. Mm. Er schützt nicht mehr die Verfassung, sondern er gefährdet die Verfassung.
Mm. Und jetzt mal, Sie können ja auch immer nicht antworten, in den Instrumentenkasten des Verfassungsschutzes geguckt. Ist es im Bereich des Möglichen, dass der Verfassungsschutz zum Beispiel Menschen zu Demonstrationen schickt, die dort gewisse Symbole oder irgendwie sich verhalten oder aussehen, so dass man diesen Demonstrationen kollektiv etwas zuweisen könnte, nämlich Verfassungsfeindlichkeit? Würden Sie sagen, das ist im Bereich des Möglichen, dass ein Verfassungsschutz in Deutschland so arbeitet?
Schauen Sie, das macht ja den Unterschied aus zwischen einem Geheimdienst und einem Nachrichtendienst. Mhm. Das, was Sie beschrieben haben, wäre eine aktive Maßnahme. Mhm. Das heißt, ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes würde sich dann als Rechtsextremist unter das Volk mischen, Reichsbürgerflagge zeigen oder Hakenkreuzflagge oder was auch immer zeigen, um damit im Grunde genommen die gesamte Versammlung und Demonstration zu diskreditieren. Das wäre eine aktive Maßnahme, die ist verboten. Das darf der Verfassungsschutz nicht. Ja, der Verfassungsschutz, wie ich sagte, ist ein Nachrichtendienst, muss, seine Aufgabe ist, Informationen zu sammeln, Informationen zu generieren, mhm, auch auf geheimem Wege und sie zu analysieren. Ja, aber das, was Sie sagen, ist ein anderer Punkt, der mir große Sorge bereitet. Wir haben neben dem Verfassungsschutz dem Bundesnachrichtendienst mittlerweile aus meiner Wahrnehmung auch private Nachrichtendienste oder Geheimdienste im materiellen Sinne. Also wir unterscheiden zwischen einem Geheimdienst oder Nachrichtendienst im formellen Sinne und im materiellen Sinne. Formell ist, wenn Geheimdienst draufsteht, ist auch Geheimdienst drin. Materieller Geheimdienst ist, da steht dann drauf, weiß ich nicht, Wohlfahrtsausschuss, und in Wirklichkeit ist es ein Geheimdienst. Oder steht drauf Institut für sowieso oder sowieso Stiftung. Ja, Sie wissen, denke ich, was ich damit sagen will. Aber privat, so als NGO, als Rechercheteam, ja. Und diese Leute, die vielleicht mittelbar über staatliche Töpfe bezahlt werden, eine NGO sind und sagen, wir sind im Grunde genommen Journalisten oder wir sind hier Mitarbeiter einer NGO. Mhm. Die betreiben aus meiner Sicht derartige aktive Maßnahmen, die dem Staat verboten sind. Und deswegen bin ich überzeugt, wir haben ja ein Problem mit diesen sich als Geheimdienste gerierenden NGOs, als Rechercheteams, die Demonstrationen, die Versammlungen bewusst unterwandern, bewusst diskreditieren, um deren politische Motivation zu ersticken.
Sie haben jetzt gesagt, es ist verboten, das zu tun, aber heißt es denn auch, wenn etwas verboten ist, kann es trotzdem passieren?
Ja, das ist nicht auszuschließen, dass etwas passiert, wenn es verboten ist. Das kann nicht ausgeschlossen werden. Ja.
Klar. Sie haben schon angesprochen, dass es neben einer politischen Aufarbeitung, und Sie haben auch schon angedeutet, wie in der Enquetekommission, also es wird ja sehr betont, dass der Blick nach vorne gehen soll. Bei der Sitzung, wo Sie da waren, sagte dann zum Schluss eine Frau, eine Abgeordnete der CDU, glaube ich, dass es für sie die beste Sitzung war, weil man ohne große Analysen, das ist fast ein Zitat, nach vorne geguckt hat. Und wiederum natürlich die Kritiker der Maßnahmen, die wünschen sich ja genau eine tiefgehende Analyse. Und dann haben auch alle geklatscht. Also da war so die Stimmung zu spüren, wir wollen einfach nach vorne gucken. Jetzt gibt's aber genügend Menschen in diesem Land, die wollen nach hinten gucken, die wollen wissen, was eigentlich geschehen ist.
Ja.
Viele wünschen sich auch in irgendeiner Form eine gerichtliche Aufarbeitung von dem, was geschehen ist. Es ist aber etwas geschehen, was also die Mehrheit der Menschen, sowieso eigentlich alle Menschen erstmal umfasst und verantwortlich sehr, sehr viele Menschen und Institutionen, Ämter und Behörden sind mitverantwortlich. Jetzt ist für mich die Frage, die auch hier in den Gesprächen oft aufkommt, gibt es überhaupt, bietet der Rechtsstaat eine Möglichkeit, das Geschehen vor einem Gericht aufzuarbeiten? Und wie würde das aussehen? Und beziehungsweise welche Wege gäbe es eigentlich? Sind es einzelne Entscheidungen, sagen, also für mich war das eine Nötigung, dass ich das und das tun musste und deshalb gehe ich jetzt vor Gericht und brauche eine Einzelentscheidung. Sind das die Wege, um die es geht?
Ja, natürlich, das sind auch die Wege. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, die Justiz ist, ich sage mal, auch etwas fußkrank in der Hinsicht. Und aus meiner Sicht kommt sie ihrer Aufgabe auch nicht hinreichend nach. Vielleicht gibt es mutige Richter. Ich habe wenige mutige Richter jedenfalls in meiner Karriere kennengelernt, die jedenfalls sagen, also ich habe eine persönliche Unabhängigkeit. Ich will jetzt hier Recht sprechen und ich will hier nicht nur ein Urteil machen. Man muss auch Richtern die Möglichkeit geben, durch Gerichtsverfahren jedenfalls sich auch so zu artikulieren. Deswegen kann ich auch nur ermutigen, weiter Gerichtsverfahren anzustreben, wenn man es für richtig hält. Aber was wir brauchen, wie ich auch sagte, wir brauchen eine große politische und wir brauchen eine rechtsstaatliche Aufarbeitung. Mein Eindruck ist, dass mit den politisch Handelnden, die jetzt handeln, dies nicht möglich sein wird, weil sie in irgendeiner Weise verstrickt sind. Mhm. Ich hatte in den vergangenen Tagen mal ein Interview gemacht auf meinem eigenen Podcast, für meinen eigenen Podcast mit Herrn Helmut Sterz. Er hat ein Buch geschrieben, Die Impfmafia. Mhm. Kennen Sie wahrscheinlich. Mhm. Er war früher Chef-Toxikologe bei Pfizer gewesen. Und er hat da sehr, sehr deutlich gemacht, was da alles schiefgelaufen ist und wo man nicht mehr von Schieflaufen sprechen kann, weil schieflaufen ist, etwas ist einfach anders gelaufen, schlecht gelaufen, als man sich vorgestellt hatte. Nein, er geht, denke ich, so weit zu sagen, es ist so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Man wollte es einfach, ja. Und Mafia heißt insoweit auch, und ich war früher mal im Bundesinnenministerium für die Bekämpfung von organisierter Kriminalität zuständig, und da hatte ich es gelernt, dass eine Mafia viele, ich sage mal, Leute ins Vertrauen zieht, zu Mittätern macht, zu Beihelfern macht. Und mir kam es auch während der Corona-Zeit vor, dass sehr, sehr viele willentlich oder auch fahrlässig oder aufgrund ihres guten Glaubens in dieses System hineingezogen worden sind, zu Mittätern gemacht worden oder zu Täteropfern gemacht worden sind. Und diese Leute haben natürlich auch keinen inneren Antrieb, dass es zu einer Aufarbeitung kommt. Mhm. So, also ich denke, wir brauchen hier eine wirkliche Politikwende mit frischem Personal. Es ist, ich sehe nicht, dass es jedenfalls in absehbarer Zeit möglich sein wird. Wir müssen auch sehen, Deutschland ist kein Stern, der alleine in der Galaxis schwebt. Also in anderen europäischen Ländern, in anderen westlichen Ländern sind die Probleme ja ähnlich gewesen und heute ähnlich oder fast genauso. Und selbst unter Trump, der angetreten ist, mit Kennedy zu sagen, komplette Aufarbeitung, stockt diese Aufarbeitung aus meiner Sicht. Mhm. Also es wird noch lange dauern, denke ich mir, bis wir hier diese komplette Aufarbeitung haben. Aber Voraussetzung ist eine Politikwende.
Mhm. Mich interessieren noch zwei Sachen, die doch ein bisschen nach vorne gerichtet sind und ein bisschen aktueller. Darüber schreiben Sie auch. Wir haben ja angesprochen, weisungsgebundenes RKI, die Justiz, aber welche strukturellen Veränderungen sagen wären möglich? Ob sie politisch gewünscht sind, ist jetzt eine andere Frage. Aber wenn wir einfach spekulieren, was wäre denn notwendig, strukturell zu verändern, damit nicht wieder in der nächsten ausgerufenen Krisensituation Grundrechte einfach erstmal zur Seite fahren und Oppositionelle sozusagen angegriffen werden. Was fällt Ihnen dazu ein, welche strukturellen Veränderungen es bräuchte?
Das ist wirklich nicht einfach zu sagen und da würde ich mir einfach auch Zeit nehmen wollen, mir das auszudenken. Also ich sage mal, ein Hauptproblem hatten wir auch schon angesprochen und das hat auch eben zu diesen ganzen Verwerfungen mitgeführt, war jedenfalls die Unaufrichtigkeit der Politik. Mhm. Ja, dass bewusst die Unwahrheit gesagt wurde. Ja, das kann man mit strukturellen Veränderungen kaum einhegen. Ja, und wenn ich sage, die Unwahrheit gesagt wurde, das fing ja schon an mit der Gürteltierlüge, so nenne ich das mal, dass auf einem Fischmarkt in Wuhan eine Zoonose aufgetreten war vom Gürteltier oder von der Fledermaus, das Virus auf den Menschen. Ja, das war aus meiner Sicht, ohne dass ich jedenfalls, ich meine, den Kenntnisstand von heute hatte, von damals, muss ich sagen, war das für mich abwegig gewesen. Ja, man stelle sich vor, neben dem Fischmarkt von Wuhan hätte es ein Kernkraftwerk gegeben und auf dem Fischmarkt wären Leute umgefallen wegen der Strahlenkrankheit. Kein Mensch hätte dann einem Herrn Professor sowieso geglaubt, wenn er gesagt hätte, die Fische waren verstrahlt gewesen, ja. Sondern jedem wäre doch klar gewesen, natürlich, es war ein Leck im Kernkraftwerk. So unmittelbarer Nähe von dem Fischmarkt gab es dieses Hochrisikolabor, wo Biowaffenforschung betrieben wurde. Also aus meiner Sicht nicht mit hundertprozentiger, aber ich würde sagen mit deutlich mehr als 90%iger Wahrscheinlichkeit eine Biowaffe, die entweder vorsätzlich oder fahrlässig rausgebracht worden war. Ja, das hat den Ursprung gehabt. Dann die Lüge, es würden Millionen Menschen dran sterben. Ja, das sage ich jetzt mal so überspitzt. Mhm. Aber so ist es ja rübergekommen. Jeder erinnert sich ja noch an die ganzen Geschichten, die erzählt worden waren, von ganzen Leichenzügen in Italien und wie viele Menschen jetzt alle sterben. Das war falsch gewesen. Aus heutiger Sicht war es falsch, aus damaliger Sicht diejenigen, die handelten, denen muss ich sagen, die hätten es besser wissen müssen, aber wahrscheinlich wussten sie es auch besser, da haben trotzdem die Unwahrheit gesagt. Dann über die Wirkung des Impfstoffes. Ja, Sie sprachen ja vorhin schon an den Drittschutz, dass der Impfstoff Dritte schützen kann. Damit sind viele Menschen dazu gebracht worden, sich erst impfen zu lassen, gerade Kinder. Dass gesagt worden ist, du musst dich impfen lassen, um Oma und Opa zu schützen. Ja. Jetzt sagte Jens Spahn in der Sitzung am 18. Dezember im Corona-Untersuchungsausschuss, war nie beabsichtigt, dass der Impfstoff auch Dritte schützt. War nie beabsichtigt. Mhm. Aber die Bundesregierung hat genau das Gegenteil gesagt. Und sie wusste, dass sie lügt. Sie wusste es, ja. So, und die ganzen Impfstoff-Nebenwirkungslügen, ja, nur ein Pieks. Mhm. Und da muss man auch sagen, auch damals wusste man es oder hätte es wissen müssen, dass dieser Impfstoff toxisch ist. Und bei einer Vielzahl von Menschen zu schweren und schwersten Nebenwirkungen führt, vielleicht auch zu Todesfällen. Das wusste man oder das hätte man wissen müssen. Und trotzdem hat man das gesagt. Mhm. Ich liste diese Fälle hier auf. Man kann es ja noch fortsetzen, ja. Wo überall gelogen worden ist. Ob das jetzt Lockdown waren oder auch Masken. Kann man fortsetzen. Ich glaube, der erste Punkt ist, zu verhindern, dass Politiker, Parlament und Öffentlichkeit bewusst belügen.
Wie sollte man das verhindern?
Man kann zum Beispiel Strafen einführen, ja. Kann man Strafen, es gibt bei uns keinen Straftatbestand für so etwas. Es gibt noch nicht mal einen Straftatbestand Einführung von Zensur in Deutschland, ja. Also das vielleicht auch eine bessere Auswahl der Politiker, ja. Ich würde es einfach sagen, aber darüber muss man sich wirklich mal gründlich Gedanken machen. Sie fragten ja, was muss man ändern? Für mich ist das nicht die Frage, hier ein kleines Stellschraub drehen, da ein kleines Stellschraub. Wir haben es hier mit einer grundlegenden Verschiebung des Koordinatensystems unserer Verfassungsordnung zu tun gehabt in dieser Zeit. Und diese grundlegende Verschiebung darf nie wieder stattfinden. Und dafür müssen dann eben die notwendigen Korsettstangen eingezogen werden.
Und halten Sie es auch anhand der Analyse, die Sie gerade gemacht haben, für am wahrscheinlichsten, dass der Bundesnachrichtendienst irgendwann frühzeitig der Bundesregierung mitgeteilt hat, wahrscheinlich eine Biowaffe und deshalb müssen wir jetzt diesen Wahnsinn machen, der gegen alle Pandemiepläne verstößt?
Ich weiß nicht, was der Bundesnachrichtendienst wusste, aber nach dem, was jetzt heute eigentlich bekannt ist, halte ich es für wenig wahrscheinlich, dass der Bundesnachrichtendienst darüber nicht informiert war. Mhm. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Mhm. Ich würde Sie gerne zum Schluss noch was fragen. Ich habe jedenfalls in dem, was ich über Sie gelesen habe oder auch von Ihnen gelesen habe, Sie als jemanden wahrgenommen, dem die freiheitlich-demokratische Grundordnung wichtig ist. Und jetzt mal, wir haben ja auch mit dem Verfassungsschutz angefangen. Was würden Sie sagen aktuell für uns hier lebend? Was sind Ihrer Meinung nach Bedrohungen für diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, in der wir leben?
Also wir haben sehr viele Bedrohungen. Und wenn Sie Menschen auf der Straße ansprechen, dann werden Sie Ihnen ihre tägliche Probleme auch darstellen, die Sie haben. Ob das jetzt nun die wirtschaftliche Situation, die finanzielle Situation ist, ob das hier das Desaster in der Infrastruktur ist, ob das Brücken sind, die nie wieder fertig werden, Züge, die nicht fahren, Autobahnen mit riesen Baustellen, andere werden von der Migration reden, dass wir ein Desaster in der Migrationspolitik haben, in der Sicherheitspolitik, man kann sich kaum mehr auf den Bahnsteig trauen, ohne Angst zu haben, dass man vor einen Zug geworfen wird oder als Schaffner, dass man abgestochen wird. Das sind Probleme, die wir haben. Aber ich sage, aus meiner Sicht, das grundlegende Problem ist die Meinungsfreiheit. Das ist das grundlegende Problem. Deswegen setze ich mich so dafür ein. Wenn man das hier nicht mehr aussprechen darf, ohne als Rechtspopulist, als Verschwörungstheoretiker diffamiert zu werden, wenn man nicht eine neue Partei gründen darf, ohne Angst zu haben, dass man dann vom Verfassungsschutz überwacht wird, seinen Job zu verlieren, seine Kunden zu verlieren, dann ist unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bald am Ende. Ja, dann sind wir nicht mehr eine freiheitliche Demokratie, sondern sind wir unsere Demokratie. Den Begriff unsere Demokratie, da muss ich immer an die Biografie von Erich Honecker denken, der hat unserer Demokratie ein ganzes Kapitel gewidmet, nämlich die Demokratie im Sozialismus und nicht gegen den Sozialismus. Dann sind wir nämlich sehr schnell in unserer Demokratie und das will niemand.
Noch eine letzte offene Frage. Gibt es noch irgendwas, was Sie noch erwähnen wollen oder gesagt haben wollen zu diesem Thema Corona, Verfassungsschutz, unsere Demokratie, die eigentlich die Demokratie sein sollte?
Die freiheitliche Demokratie.
Ja.
Ich sag's mal so, Herr Barucker, ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt hier durch das winterliche Berlin gehe und mit Leuten rede, dass ich da eine tiefe Depression auch spüre. Viele Leute sich einfach zurückziehen und sagen, was kann man noch machen? Frustration. Das sehe ich bei Leuten, die durchaus wohlhabend sind, dass die sich in ihr Biedermeier zurückziehen und sagen, ich gehe jetzt in die Schweiz oder nach Gran Canaria und so weiter. Ich glaube, das ist das, was man jetzt am wenigsten tun darf, auch wenn es einem sehr, sehr schwer fällt. Man muss einfach seine Stimme erheben, man muss kritisch sein, man muss andere Leute auch motivieren, ansonsten ändern wir hier nichts. Wir müssen dieses Land ändern, wir müssen es wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir haben nur dieses Deutschland, es gibt kein Westdeutschland mehr. Und zu glauben, wenn wir jetzt in die Schweiz reisen oder, weiß ich nicht, nach Thailand reisen, ist die Welt besser? Nein, ist sie auch nicht. In der Schweiz, ich sage mal, ist es wie in Deutschland, es ist nur teurer. Die Welt geht vielleicht 3-4 Jahre später unter, aber auch da wird die Welt untergehen. Deswegen müssen wir hier für unsere Freiheit kämpfen, für unsere Grundrechte kämpfen und dafür, dass dieser Niedergang in dem Land endlich gestoppt und zurückgedreht wird.
Dann danke ich Ihnen fürs Kommen und für Ihre Einblicke.
Sehr gerne, bitteschön.